Und nun sind wir ja am Ende des Jahres, der letzte Gottesdienst hier im Volkshaus, der nächste übrigens am 4. Januar, der erste. Und Ende Jahr schaut man ja zurück, in den Nachrichten ist das ja auch so, gibt es immer diesen Jahresrückblick, da sieht man, was alles passiert ist im letzten Jahr und ich staune dann meistens, was da alles passiert ist und was ich schon alles wieder vergessen habe. Auch zum Teil finde ich wichtige Sachen, die einfach geschehen in unserer Welt und die man dann irgendwie wieder ad acta legt. Und so kann es auch sein in unserem Leben, in unserem vergangenen Jahr, wenn wir zurückschauen, dass wir einiges ad acta gelegt haben, einiges vergessen. Manchmal ist es gut, man schaut zurück. Die einen von uns haben vielleicht ein sehr schönes Jahr hinter sich, andere haben vielleicht da und dort schwierige Erlebnisse verdauen müssen. Und ich möchte mit uns heute eigentlich über das Markenzeichen von uns Christen sprechen, nämlich über die Dankbarkeit. Kannst du mir den noch schnell erklären? Ja? Danke. Dankbarkeit ist quasi das Markenzeichen der Christen. Undankbare Christen gibt es eigentlich theoretisch gar nicht. Eigentlich ist das so unmöglich, wie es runde Dreiecke geben kann, oder? Paulus schreibt in Ephesern, ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen, von Gottes Geist eingegebenen Liedern, singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn. Und dankt Gott, dem Vater, immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Es ist also etwas Selbstverständliches für uns, theoretisch, dass wir dankbar sind. Und weil es so selbstverständlich ist oder sein sollte, schadet es nicht, wenn wir uns heute noch einmal Ende des Jahres Gedanken machen über die Dankbarkeit. Mit wem bist du lieber zusammen? Mit einem Menschen, der alles selbstverständlich und vielleicht sogar ärgerlich hinnimmt, der überall irgendwo etwas findet, worüber er meckern kann? Oder bist du lieber mit einem Menschen zusammen, der sichtlich dankbar ist, der sich über kleine Handreichungen freuen kann? Die Antwort ist klar. Natürlich ist es viel angenehmer, mit Menschen unterwegs zu sein, die dankbar sind, als die, die immer unzufrieden sind. Wenn ich habe früher so in meiner Verwandtschaft manchmal Besuche gemacht und bei einem Besuch, da wusste ich immer, wenn ich da hinkomme, begegnet mir nicht zuerst die Freude, dass ich gekommen bin, sondern ein Vorwurf, warum ich so lange nicht mehr gekommen bin. Und jedes Mal, wenn ich dahin ging, ging ich nicht gern dahin, weil ich zuerst diesen Vorwurf von mir runterlaufen lassen musste. Wenn ich komme und ich merke, die Leute freuen sich, komme ich das nächste Mal auch wieder gern, auch wenn es lange her ist. Also es ist viel angenehmer mit Menschen, die dankbar sind, die etwas entgegennehmen, mit denen unterwegs zu sein. Das wirkt motivierend auf uns. Jeremias Gottes sagte sogar, wer nicht danken kann, kann auch nicht lieben. Durch die ganze Bibel wird uns deutlich gemacht, dass Dankbarkeit eine grundlegende Haltung der Menschen, die Gott lieben, sein sollte. Paulus schreibt, bringt bei allem, was ihr sagt, eure Dankbarkeit gegenüber Gott zum Ausdruck. Und in den Psalmen finden wir oft den Gedanken, dass es Freude macht, Gott zu danken, zum Beispiel Psalm 92. Herr, es macht Freude, dir zu danken, dich, den Höchsten, mit Liedern zu preisen. Ist doch wunderbar. Mit Liedern zu preisen. Da seht ihr, was für eine wichtige Aufgabe ihr da im Musikteam habt, die uns in das Lob Gottes hineinführen. Und manchmal, muss ich sagen, beschäftigt mich das, dass gerade der Lobpreis oft ein großes Thema ist. Da überlegt man, darf man das oder darf man das nicht? Ist das jetzt ein Musikstil, den man brauchen kann, den man nicht benutzen kann? Wisst ihr, Gott hat keinen Musikstil. Er freut sich über das Lob, Und es ist eigentlich schade, wenn wir quasi, statt dass wir Gott loben, überlegen, ob es richtig ist oder nicht. Oder ob der Text genug tiefgreifend ist. Dann überlegen wir, wie tiefgreifend der Text ist. Und ich sage euch oft bei Liedern, die tiefgreifenden Texte, ich möchte mal mit euch so einen tiefgreifenden Text singen und dann nachher fragen, was ihr gesungen habt. Und ich befürchte, dass ich nicht viel Informationen aus diesem Tiefe bekomme. Lob ist etwas, das von Herzen kommt. Das kann man auf verschiedene Stile machen. Und Paulus war es ein außerordentliches Anliegen, dass Gott möglichst viel Dank entgegengebracht wird. Denn wenn wir Gott danken, wird er automatisch die Ehre bekommen, die er verdient. Und als Paulus die Gemeinde zur Fürbitte aufforderte, ging es ihm nicht nur darum, dass Gott ihm aufgrund der Fürbitte der anderen Christen hilft, sondern es ging ihm schlussendlich um die Ehre Gottes. Und das finde ich unglaublich faszinierend. Er sagt, ihr könnt dabei mithelfen, indem ihr für uns betet. Wenn viele das tun, werden dann auch viele Gott für die Gnade danken, die er uns erfahren lässt. Also das heißt, Paulus ging es eigentlich darum, dass die Christen Gott mehr Dank bringen. Mit anderen Worten, wenn ihr für uns betet und ihr hört dann, wie Gott eure Gebete erhört habt, dann werdet ihr Gott danken und so wird Gott die Ehre bekommen, die er verdient. Das ist doch eine Perspektive. Das ist unglaublich. Es geht ihm um die Ehre Gottes, dass Gott geehrt wird. Und selbst bei der Evangelisation, wenn es darum geht, Menschen für Jesus zu gewinnen, geht es Paulus um die Dankbarkeit gegenüber Gott und somit, dass Gott geehrt wird. Er schreibt im selben Brief, ja, unser ganzer Dienst geschieht für euch, denn Gottes Gnade soll immer mehr Menschen erreichen, damit dann auch eine ständig wachsende Zahl Gott dankt und ihm die Ehre gibt. Das ist die Perspektive des Paulus für Mission und Evangelisation, dass die Menschen wachsen, die Gott die Ehre geben, dass Gott geehrt wird von vielen Menschen. Ich bin der tiefen Überzeugung, wenn wir Gott gegenüber dankbar sind, dann werden wir auch eine offene und gesunde Beziehung zu ihm haben. Wir werden nicht mit Zweifeln zu kämpfen haben. Wer dankbar ist, der ist reich. Warum? Weil dankbare Menschen sind beschenkte Menschen. Dankbare Menschen wissen, dass sie etwas bekommen haben, das sie aus eigener Kraft nicht erarbeiten, nicht erschaffen könnten. Echte Dankbarkeit freut sich über den Reichtum, der geschenkt wird. Und wenn jemand in dieser Welt reich beschenkt ist, überreich beschenkt, dann sind es doch wir Christen, die durch den Tod und die Auferstehung von Jesus alles geschenkt bekommen haben. Paulus sagt, Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hingegeben, wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Sind wir nicht reich beschenkt durch ihn? Wer Gott gegenüber dankbar ist, der wird auch von Menschen vieles dankbar entgegennehmen. Das wird seinem Leben eine positive Ausstrahlung geben. Danken wir also frisch und fröhlich unserem Herrn. Und natürlich, es gibt unterschiedliche Christen. Wir sind alle verschieden. Es gibt die Frohnaturen. Die kommen schon so auf die Welt. Die lachen schon, wenn sie zur Mutter rauskommen. Das sind einfach Frohnaturen, ob die gläubig sind oder nicht. Das sind einfach Grundtenor ihres Lebens. Sie sind Frohnaturen. Dann gibt es diese schwermütigen Menschen, die sich schwer tun im Leben, die tendenziell alles eher negativ sehen. Und je nachdem fällt es dem einen oder anderen einfacher, dankbar zu sein, als dem anderen. Das hat also nichts mit geistlicher Reife zu tun, sondern das hat oft etwas mit unserem eigenen Wesen zu tun, wie wir gestrickt sind. Und trotzdem, auch der, der etwas schwermütig ist, ist natürlich aufgefordert, dankbar zu sein, und das wird ihm auch natürlich sein Lebensgefühl positiv ändern. Schauen wir mal, was wir hier sehen. Ein ganz einfaches Bild. Was sehen wir hier? Einen schwarzen Punkt. Die Schlauen, die das kennen, hätten natürlich gesagt, eine weiße Fläche. Einen schwarzen Punkt. Das fixieren wir sofort. Nicht das weiße Feld, obwohl das viel größer ist. Und oft ziehen uns verhältnismäßig kleine Probleme in uns in Bann. Wir sind so auf sie fixiert, dass wir für das Schöne im Leben, für das weiße Feld, was eigentlich gut geht, gar keinen Blick mehr haben. Wir beißen uns an den Problemen fest und haben dann nicht mehr das richtige Verhältnis. Friedrich Nietzsche soll mal gesagt haben, wer ständig in den Abgrund schaut, stürzt hinein. Wenn wir uns vorwiegend auf die schwarzen Punkte in unserem Leben konzentrieren, dann werden wir das Leben des Lebens und des Glaubens nicht froh werden und nie wirklich dankbar werden. Wir werden immer auf diese schwarzen Punkte, auf unsere Probleme schauen. Aber ganz ehrlich gesagt, niemand von uns hat kein Problem. Jeder hat etwas, was ihn beschäftigt. Etwas, wo er denkt, das hätte eigentlich anders laufen können in meinem Leben. Oder da habe ich etwas in meinem Leben drin, das mir ein Hindernis ist. Niemand ist vollkommen und perfekt. Wir haben unsere Ecken und Kanten. Aber wenn wir uns auf das konzentrieren, dann werden wir des Lebens und des Glaubens nicht froh. Nehmen wir mal ein Ehepaar, das in einer schwierigen Phase steckt. Ganz natürlich wird man sich auf die Problempunkte konzentrieren und man wird natürlich auch diese Problempunkte fokussieren und man wird immer über dieses Problem sprechen. Und die Gefahr ist, wenn man immer über dieses Problem spricht, wird das Problem immer noch verrückter. Es wird immer noch komplizierter, weil man sich voll auf dieses Problem konzentriert, auf diesen schwarzen Punkt, und plötzlich besteht diese Ehe, die vielleicht schon Jahre gedauert hat, nur noch aus schwarzen Punkten. Da gibt es nichts mehr Weißes in unserem Kopf. Das geht bis dahin, dass Ehepaare sagen, ich habe den, glaube ich, noch nie geliebt. Das glaube ich meistens nicht, ehrlich gesagt. Das meint man dann vielleicht, weil man so in diese schwarzen Punkte fixiert ist. Je mehr man sich mit dem Problem beschäftigt, je verfahrener scheint oft die Situation zu werden. Und oft ist es so, wie wenn man in einer offenen Wunde mit einem spitzen Gegenstand herumstochen würde. Das könnte man aber auch anders machen. Selbstverständlich kann man das Problem nicht einfach ausradieren. Natürlich muss man die Probleme lösen, die man lösen kann. Es gibt übrigens auch Probleme, die man nicht lösen kann. Man kann sich auch mit Problemen im Leben arrangieren. Das ist auch nicht immer der schlechteste Weg. Aber wenn man es lösen kann, soll man es lösen. Aber man kann dieses Problem ins richtige Verhältnis setzen. Man kann sehen, jawohl, das ist ein schwarzer Punkt, das ist ein Problem, aber es gibt noch viele weiße Flächen, viel Schönes in meinem Leben. Und es gibt auch in deiner Beziehung noch viel Schönes. Das richtige Verhältnis zu finden, ist das Entscheidende. Ich kann die ganze gemeinsame Zeit von Freundschaft über Heirat, die Geburt der Kinder, wenn man sie hat, und so weiter, mir vor Augen führen. Und ich kann selbst in einer Ehekrise Gott für meinen Partner danken. Ich kann danken, dass er oder sie für die Familie sorgt. Danken für all das Schöne, was man miteinander erlebt hat. Ich glaube, dass wir so die Schwierigkeiten in der Beziehung wesentlich entschärfen können. Wer dankbar ist, der ist reich, sehr reich. Und wer im Leben alles als Selbstverständlichkeit hinnimmt, der wird vom Leben nur enttäuscht werden. Er kann sich über nichts wirklich freuen. Er meint, auf alles einen Anspruch zu haben. Und wer sich nicht freuen kann, ist schließlich ein armer und bedauernswerter Mensch. Menschen, für die alles selbstverständlich ist, sind unersättlich. Denn ihre Ansprüche steigen dauernd. Sie meinen, sie hätten auf alles Anspruch und deshalb sind sie auch nicht dankbar, können gar nicht dankbar sein, weil sie ja meinen, ihnen würde noch mehr zustehen. Sie hätten das noch nicht bekommen, was ihnen eigentlich zustehen würde. Und diese undankbare Grundhaltung ist auch der tiefe Grund, weshalb Menschen sich vom Schöpfer entfernen. Paulus erklärt das den Römern so: Trotz allem, was die Menschen über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt, und blieben ihm den Dank schuldig. Sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen und in ihrem Herzen, denen jede Einsicht fehlte, wurde es finster. Der Undank ist der Anfang der Gottlosigkeit. Wir sind nicht mehr dankbar für das, was Gott uns geschenkt hat. Wir sehen die Welt nicht mehr als seine Schöpfung. Wir sehen uns nicht mehr als sein Werk. Wir tun so, als ob wir uns selber in Gang halten könnten. So ein absoluter Blödsinn. Meine Körpertemperatur muss um 2 Grad steigen und ich habe nichts mehr im Griff. Die Menschen heute sagen sehr schnell, oder die heute sagen, nicht schnell, sondern selten muss ich sagen, dass sie es Gott verdanken, dass es ihnen gut geht. Hört ihr das? Wunderbar, ich habe, wie Gott mich beschenkt hat. Nur wenn es ihnen schlecht geht, wird Gott die Verantwortung delegiert. Dann sagt man, warum lässt du das zu? Aber wenn es mir gut geht, fragt niemand, warum lässt du das zu, dass es mir so viel besser geht als den anderen? Nur wenn es mir schlecht geht, dann muss Gott die Verantwortung übernehmen. Dann wollen wir sie ihm zuschieben. Aber solange es uns gut geht, sind die Menschen stolz auf sich selbst, auf ihre Leistungen. Sie propagieren, dass man an sich selber glauben muss, wenn man es zu etwas bringen will. Und wohin das führt, wenn wir Menschen an uns selber glauben, das können wir jeden Tag in der Zeitung lesen. Das haben wir jetzt auch in der Wirtschaftskrise mitbekommen, wie das ist, wenn Menschen meinen, sie hätten alles im Griff und nur sie zählen. Und nur wichtig ist, dass es ihnen allein gut geht. Im Alten Testament heißt es schon, sie geben auch noch damit an, dass sie so unersättlich sind, nichts zählt bei ihnen, nur ihr Gewinn. Sie danken dir nicht, Gott, sie lästern dich nur. Als das Volk Israel aus Ägypten nach Kanaan auszog, hatte sie Gott jeden Tag mit Essen, also mit diesem Manna, und mit Wasser versorgt. Das waren vermutlich 1 bis 2 Millionen Menschen in der Wüste. Das war ein unglaubliches Wunder. Jeden Tag hatten sie genug zu essen, immer. Und diese Reise, wenn diese Reise ganz normal verlaufen wäre, wie geplant, dann wären die innerhalb von 2-3 Monaten wären die in Kanaan eingezogen. Also diese Verpflegung mit Manna und Wasser in der Wüste war überschaubar. Aber die Israeliten sahen das große Wunder nicht mehr, sondern es war ihnen selbstverständlich geworden, dass sie in der Wüste jeden Tag genug zu essen für 2 Millionen Menschen haben und genug Wasser. Es war ihnen selbstverständlich und sie begannen zu meckern. Sie jammerten. Sie wollten einen vielfältigeren Essensplan. Sie wollten nicht nur immer Manna und Wasser, sie wollten noch Fleisch und sie wollten noch vieles anderes mehr. Sie begannen zu jammern und haben nicht mehr begriffen, dass sie jeden Tag genug zu essen haben, dass das ein riesiges Wunder ist und sie dafür dankbar sein konnten. Nein, sie jammerten, der Speiseplan hat ihnen nicht mehr gepasst. Und durch dieses Verhalten zogen sie den Zorn Gottes auf sich. Und Jesus musste solchen Undank oft hinnehmen. Als er 10 Männer von ihrem Aussatz heilte, fand offensichtlich nur einer es für nötig, er könnte Jesus danken und umkehren. Und dieser kehrte um, er warf sich vor Jesu Füßen nieder und dankte ihm. Und dieser Mann war ein Samariter, nicht einmal ein Jude. Und Jesus freute sich über diesen Mann, aber er war sehr enttäuscht über die anderen 9 Männer. Und so fragte er diesen einen, sind denn nicht alle 10 gesund geworden? Wo sind denn die anderen? Fanden die das nicht nötig, zurückzukommen und mir zu danken? Natürlich waren sie gesund geworden. Ein Wunder ist an ihnen geschehen, dass jede Vorstellung auch in der damaligen Zeit übersteigt, dass jemand, der Aussatz hat, Knall auf Fall geheilt wird. Das hat man praktisch nie erlebt vorher. Es war ein riesiges Wunder. Aber nur einer fand es nötig, umzukehren und Jesus Danke zu sagen. Und man merkt die Enttäuschung von Jesus. Ist es keinem außer diesem Fremden in den Sinn gekommen, zurückzukehren und Gott die Ehre zu geben? Es kam keinem Israeliten in den Sinn. Aber dieser eine, ein Ausländer, sogar ein Samariter, dem die Juden verachteten, kehrte um, um sich zu bedanken. Und deshalb wurde er nicht nur gesund, sondern er wurde gerettet. Für Zeit und Ewigkeit, denn Jesus sagte ihm, steh auf, du kannst gehen, dein Glaube hat dich gerettet. Und hier ist jetzt das griechische Grundwort für Rettung und nicht für gesund. Gesund war er ja schon. Hier geht es um die Ewigkeit. Du bist zurückgekommen. Du bist gerettet. Bist du gerettet? Gerettet wirst du, wenn du wie dieser Mann zu Jesus kommst. Denn was hat dieser Mann damit bezeugt, dass er zurückkam? Er hat damit bezeugt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er verstanden hat, dass hier nicht nur ein Wunderheiler ihn geheilt hat, sondern dass Gott in Jesus präsent ist. Und somit hat er Gott die Ehre gegeben. Das ist der Grund, weshalb ihm Jesus die Rettung zuspricht. Er wusste, hier ist der, der mir mein Leben geschenkt hat. Es ist nicht selbstverständlich, dass ich lebe und es ist nicht selbstverständlich, dass ich gesund geworden bin. Du kannst heute wie dieser Mann zu Jesus kommen und ihm danken für das Leben, das er dir geschenkt hat. Nur schon da fängt es einmal an, dass ich überhaupt wieder mal von Herzen danken kann, dass das Leben, das ich habe, von Gott kommt und nicht einfach ich ein weiterentwickelter Affe bin, sondern ein Gedanke Gottes, ein Geschöpf Gottes, dass ich ihn anerkenne als mein Schöpfer. Du kannst auch dafür danken, was dieser Mann natürlich noch nicht wusste, dass Jesus für deine Schuld am Kreuz gestorben ist. Und dann wird Jesus, wenn du das noch nicht getan hast, wird Jesus dein Leben grundlegend verändern. Wer alles selbstverständlich nimmt, der wird arm. Vergessen wir nie, Gott die Ehre zu geben und ihm den Dank zu erweisen, der allein ihm gehört. In einem Psalm heißt es, auf mein Herz, preise den Herrn und vergiss nie, was er für mich getan hat. Nun vielleicht hat mancher von uns gedacht, du kannst gut von Dankbarkeit sprechen, dir geht es offensichtlich gut. Was ich in diesem Jahr durchmachen musste, davon hast du keine Ahnung. Das ist gar nicht so einfach dann, dankbar zu sein. Solche schweren Erfahrungen müssen zuerst einmal verkraftet und verdaut werden. Da kann man nicht nur einfach sagen, jetzt seid ihr mal dankbar. Und das stimmt. Es gibt schwierige Lebensabschnitte, zum Teil unglaublich schwierige Lebensabschnitte, die uns an den Rand des Erträglichen bringen. Und ein Aufruf zur Dankbarkeit kann in solchen Situationen mehr Frustration als Ermutigung auslösen. Und trotzdem, Paulus schreibt nach Ephesus. Und Paulus schreibt das als einer, der schwerste Rückschläge ertragen musste, der schwerste Demütigungen dauernd einstecken musste, nicht nur einen Monat. Er schreibt den Christen in Ephesus, dankt Gott dem Vater immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Ja, nun jetzt denkst du, das musste ja kommen. Ja, klar muss das kommen. Ich kann das nicht einfach übersehen. Aber wenn wir meinen, dass Paulus hier damit meint, wir müssten für alles, was uns zustößt, danken, der hat meines Erachtens diese Aussage komplett falsch verstanden. Wie kann ich Gott danken, wenn eines meiner Christen, meine Kinder tödlich verunglückt? Soll ich beten, Herr, ich danke dir, dass mein Kind gestorben ist? Soll ich beten, Herr, ich danke dir, dass ich jetzt eine Krebsdiagnose erhalten habe? Oder Herr, ich danke dir, dass ich wieder eine depressive Phase habe und mir die Freude am Leben fehlt? Soll ich danken? Ja, Herr, ich danke dir, dass ich beim Skifahren das Bein gebrochen habe. Wir Christen finden ja die verrücktesten Begründungen, warum uns etwas zustößt. Aber wenn wir das einmal durchdenken, merken wir, wie absurd so etwas ist. Ich würde doch nie dafür danken, dass eines meiner Kinder gestorben ist. Ich wüsste nicht, wie ich auf diese Idee kommen soll. Wir können und sollen nicht für alles, was uns im Leben begegnet, danken. Das ist Schwärmerei. Wir sehen ja, wie absurd solche Gebete klingen. Das sehen wir übrigens schön bei den Psalmen. Dort wird sogar in dem Psalm die Reihenfolge nicht eingehalten, die wir dafür so wichtig finden, oder? Es gibt einige, die haben so eine Reihenfolge. Zuerst musst du danken, dann loben, danken und dann bitten oder klagen. Oder das ist so die fromme Reihenfolge, die man betet. Interessanterweise ist das in dem Psalm ganz anders oft. Da kommt zuerst eine ganz massive Klage. Da werden diese Beter mal los, ihren ganzen Frust, ihre ganzen Fragen. Sie klagen. Sie sagen Gott ihre Schmerzen, was sie nicht begreifen. Und durch diese Klage hindurch ändert plötzlich das ganze Klima und sie beginnen Gott in den höchsten Tönen zu loben. Sie haben aber mit der Klage begonnen. Übrigens werden wir auch im Neuen Testament dazu ermutigt, unsere Sorgen zu Jesus zu bringen. Es wird nicht verlangt, dass wir für die Sorgen danken, sondern dass wir sie ihm abgeben. Macht euch um nichts Sorgen, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Sagt, was euch beschäftigt. Und wir dürfen Gott gegenüber unsere Sorgen unsere Bitten äußern. Und Jakobus berücksichtigt sogar unsere verschiedenen Gemütsverfassungen. Er sagt, macht jemand von euch Schweres durch, dann bete er. Erlebt jemand eine Zeit der Ermutigung, dann singe er Loblieder. Das ist doch wunderbar. Ich finde das einfach toll, wie vielfältig, wie farbig die Bibel ist und wir oft in unserer ganzen Frömmigkeit wir manchmal alles über einen Leis schlagen wollen. Hier sehen wir einen Unterschied. Wer erlebt jemand eine Zeit der Ermutigung, dann singt er Loblieder. Und es ist durchaus möglich, dass jemand Schweres durchmacht und der andere Zeit der Ermutigung hat. Man kann nicht einfach den beiden dann quasi dasselbe sagen. Die Bibel ist hier viel farbiger, viel vielfältiger, viel näher am Leben, als wir manchmal mit unseren Überzeugungen. Wenn wir unsere Sorgen nicht zur Kenntnis nehmen, wenn wir unsere Gemütsverfassung nicht ernst nehmen, dann landen wir in der Schwärmerei. Und Schwärmerei wird von kurzer Dauer sein und sie wird uns über kurz oder lang ins Elend bringen. Weil mit Schwärmerei können wir nicht wirklich leben. Irgendwann merken wir, dass die Wirklichkeit anders ist. Wir müssen nicht so tun, als ob es uns gut geht. Und wir müssen nicht für unsere Schmerzen danken. Aber, und das ist nun wichtig, in allem Schmerz gibt es genügend Gründe, Gott zu danken. Jederzeit, egal wie schlimm es mir geht, kann ich Gott für die Erlösung danken, die ich in Jesus Christus habe. Und das ist das, was Paulus meint. In aller Not, in jeder Situation sollen wir Gott dankbar sein. Dankbar für das, was er uns geschenkt hat. Dankbar für das, was ewigen Bestand hat. Also nicht dankbar, dass mein Kind gestorben ist, sondern dankbar, dass ich auch durch diese Zeit weiß, dass Gott durch Jesus Christus mir ewiges Leben geschenkt hat. Und wenn ich eine schwere Diagnose habe, wenn ich erfahre, dass ich eine Krankheit habe, die schneller zum Tod führt, als ich gerne möchte, dann werde ich für diese Krankheit nicht danken. Sondern werde ich dafür danken, dass ich in Gott geborgen sein kann. Ich werde ihm von meinen Ängsten sagen. Ich werde ihm sagen, dass ich eigentlich gerne länger leben möchte. Aber ich werde ihm auch sagen, dass ich ihm dankbar bin, dass er mich erlöst hat. Und früher oder später muss ich eh sterben. Und dann ist es eh wichtiger, die Frage, was geschieht dann eigentlich? Ob ich jetzt mit 50 sterbe, das ist zwar schon vorbei, oder mit 70. Es ist nicht so relevant, oder mit 20. Wichtig ist, was dann kommt. Die glücklichsten Menschen sind nicht die, die am meisten haben, sondern die, die am meisten danken können, sagte einmal ein Theologe. Und Søren Kierkegaard soll gesagt haben, dass alle Not vom Vergleichen komme. Statt darüber nachzudenken, was der andere mehr hat als ich, sollten wir doch besser uns darauf spezialisieren, für das dankbar zu sein, was wir haben. Übrigens hat das auch die Wissenschaft bewiesen, dass das Glück der Menschen vom Vergleichen kommt. Also nicht von der Masse. Also wenn einer 120.000 Franken verdient und sein Nachbar 140.000, dann macht die Differenz von 20.000 macht ihn unglücklich. Obwohl er mit 120.000 super leben kann. Aber es geht nicht darum. Er hat einfach... Die Differenz macht unglücklich. Das gibt Untersuchungen, die das eigentlich deutlich machen. Dass der Vergleich macht uns unglücklich. Und wenn wir im Vergleich leben, auch unter Christen, der hat mehr Gaben als ich und warum hat der mehr Gaben und pipapo, statt für das dankbar zu sein, was ich selber geschenkt habe in meinem Leben. Und vielleicht nimmst du dir über diese Tage einmal Zeit und lässt das vergangene Jahr Revue passieren und du wirst bestimmt viel finden, wofür du Gott danken kannst. Und du wirst auch einiges finden, wo du noch Fragen hast, wo dir nicht klar ist, warum ist das nicht so gelaufen, warum hat er dieses Gebet nicht erhört. Sag es ihm. Aber vergiss dabei nicht auch zu danken. Super ist natürlich, wenn wir bis... nicht immer bis Ende Jahr warten, sondern dass wir jeden Tag dankbar sind. Und übrigens können wir auch für Erlebnisse danken, die schon Jahre zurückliegen. Zum Beispiel danke ich ab und zu immer noch für die Führungen in der Vergangenheit, wie ich meine theologische Ausbildung machen konnte. Das war für mich ein absolutes Wunder. Ich danke immer noch, dass ich meine Frau Lilian heiraten konnte. Für mich auch immer noch ein Wunder. Ich danke für die Kinder, die schon lange zur Welt gekommen sind. Und so weiter. Wir können auch für Dinge danken, die in der Vergangenheit liegen. Warum nicht? Wo wir merken, wie beschenkt, dass wir sind. Und dann haben wir eh allen Grund, immer zu danken, wie es im Hebräer heißt. Auf uns wartet also ein unzerstörbares Reich. Dafür wollen wir Gott danken. Und aus Dankbarkeit wollen wir ihm mit Ehrfurcht und Ehrerbietung so dienen, dass er Freude daran hat. Also wir wollen dankbar sein, weil das, was Jesus getan hat, hat uns die Türe für dieses Reich, für dieses unzerstörbare Reich aufgestoßen. Und das ist aller Grund, egal was passiert, egal ob wenn ich heute nach Hause komme und mein Haus brennt, was ich natürlich nicht will, aber auch wenn das Haus niederbrennt, das wird nie zerstört werden. Leben wir das doch ganz praktisch. Sprechen wir nicht nur davon, dass wir dankbar sein sollen, sondern sind wir dankbar. Und wenn wir es nicht sind, lernen wir, dankbar zu sein. Ich garantiere dir, dein Klima, dein Lebensklima wird sich verändern. Mit einem Wort des Paulus an die Gemeinde in Thessaloniki möchte ich schließen. Dankt Gott in jeder Lage. Das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Ich bete mit uns. Ich danke dir, Vater, für diese Zeit, wo wir hier zusammen sein können, uns Gedanken machen, wie du die Welt siehst, was dir am Herzen liegt, wie du unser Leben gedacht hast. Und wir haben wirklich allen Grund, dir von ganzem Herzen zu danken, denn du hast uns erschaffen, du bist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Und du, Herr Jesus, bist für unsere Schuld am Kreuz gestorben, hast uns ewiges Leben geschenkt. Du hast uns etwas Unvergängliches geschenkt, was diese Welt überdauern wird. Und dafür wollen wir dir von Herzen danken. Wir danken dir auch, dass wir uns aus unseren Herzen keine Mördergruben machen müssen, sondern dass wir dir auch unsere Not bringen können. Das, was uns zutiefst bewegt, was wir vielleicht bei niemandem aussprechen würden, aber bei dir können wir es sagen. Du willst nicht, dass wir dir etwas vormachen und dass wir schwärmerisch werden, sondern du willst uns begegnen, so wie wir sind, mit dem, was uns beschäftigt. Und in all dem, was uns umtreibt, in all unseren Nöten, die da sind, wollen wir nicht vergessen, dir von Herzen zu danken. Denn du hast uns reich beschenkt und wir werden einmal staunen, wie reich dein Geschenk ist und wie groß und wie herrlich es sein wird, wenn wir auf der neuen Erde leben werden. Amen.